Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. Januar. Unser Leben, aber ihr Impfstoff. Die Regierung hat ihn in homöopathischen Dosen nur eingekauft. Das bedeutet, das Sterben geht weiter. Es wird eben nicht getanzt, es wird gelitten. Mehr als 1000 Menschen pro Tag verabschieden sich derzeit wegen und mit Covid-19. Mittlerweile sind umgerechnet ganze Städte de facto verschwunden. Anderthalb Mal Husum, ein halbes Mal Marburg. Mittlerweile ist die Berliner Allparteienkoalition in Sachen Corona aufgelöst. Christian Lindner von der FDP hat seine Stimme wiedergefunden.
Auch ohne Mutation war mir klar, dass das CDU-geführte Bundeskanzleramt und Herr Söder die Maßnahmen am liebsten bis Ostern weiter fortsetzen wollen. Und umso mehr bin ich der Auffassung, dass wir eine Diskussion brauchen über eine alternative Krisenstrategie. Denn die sozialen und wirtschaftlichen Schäden werden jeden Tag größer.
Und auch die Linkspartei ist aufgewacht. Die Abgeordnete Amira Mohamed Ali fragt nach den tatsächlich bestellten und verfügbaren Impfdosen.
Wie soll denn das konkret gehen? Erklären Sie das doch mal vernünftig. Auch deswegen hat meine Fraktion heute auf Ihre Regierungserklärung hier bestanden. Aber Sie bleiben im Wagen. Sie nennen nur Lieferungen, die im Laufe des Jahres kommen sollen. Was ist konkret vereinbart im zweiten Quartal?
Auch das regierungsfreundliche öffentlich-rechtliche Fernsehen wird allmählich unruhig. Naja, weil die eigenen Zuschauer auch unruhig werden. Das ZDF-Hauptstadtstudio gestern Abend.
Jens Spahn unter Druck. Warum fehlt es an Impfstoff? Warum wurde nicht rechtzeitig mehr bestellt?
Grund genug, heute Morgen mal beim Chef der Kassenärztlichen Vereinigung nachzufragen. Dr. Andreas Gassen vertritt über 170.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Ärzte, die auf Impfstoff warten, die mit ansehen müssen, wie in Israel Tag und Nacht geimpft wird und die ihren Patienten erklären müssen, was im Grunde gar nicht zu erklären ist. Guten Morgen, Dr. Gassen.
Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Gassen, der Wellenbrecher-Lockdown scheint ja die Welle bislang nicht gebrochen zu haben. Die Zahlen sind alarmierend, erschreckend. Was ist da los? Warum wirkt diese Politik nicht?
Na gut, dass der Lockdown die Garantie für sinkende Zahlen war, das hat man überall durchaus etwas skeptisch gesehen. Natürlich hätten wir uns alle mehr davon versprochen. Sie haben recht, die Zahlen sind immer noch enttäuschend hoch. Vor allem sind natürlich die Todeszahlen unverändert sehr hoch. Und das lässt einen schon grübeln.
Ja, aber das heißt, wie soll das weitergehen? Eine Politik, die nicht wirkt, wird in der Tat am Ende Akzeptanzprobleme vergrößern. Ich glaube, das kann man auch spüren, dass sich da was zusammenbraut. Die politischen Parteien rücken auch allmählich von der Regierungskoalition ab. Was würden Sie jetzt empfehlen? Einen Strategiewechsel?
Na gut, zumindest man muss es halt begleiten. Also wenn man Lockdown-Maßnahmen in gewissen Umfängen macht, können die an der einen oder anderen Stelle vielleicht durchaus Infektionszahlen senken oder zumindest nicht weiter ansteigen lassen. Aber das reicht eben leider nicht. Ideale Begleitung wäre jetzt die Impfung, wie man es in Israel sieht. Also Lockdown parallel wird geimpft. Das kriegen wir im Moment mangels Impfstoffmenge noch nicht hin. Insofern diese Rettung aus der Pandemie, die kommt, aber die wird erst in ein paar Monaten kommen. Bis dahin müssen wir irgendwie kommen. Und das heißt, wir glauben schon, dass man den Schutz der Altenheime an der Stelle noch weiter verstärken muss. FFP2-Maske im Personennahverkehr, wenn man den überhaupt noch nutzen will, ist sicherlich das Minimum. Und so gibt es etliche begleitende Maßnahmen. Aber es gibt natürlich auch Maßnahmen, wo man sich fragen kann, was sollen die nur wirklich bringen? Nehmen Sie den 15-Kilometer-Radius, wenn die Inzidenz hoch ist. Bei einer hohen Inzidenz in Berlin könnten Sie damit immer noch einen Bereich abfallen, in dem 4 Millionen Menschen leben. Wenn Sie in der Uckermark leben, können 15 Kilometer die Entfernung zum Bäcker sein. Also auch das sind Maßnahmen, die versteht kaum noch einer. Und auch, ob die infektiologisch was bringen, ist zumindest ja mit Fragezeichen zu versehen.
Mit dem Impfstoff. Sie vertreten ja die niedergelassenen Ärzte, die bei den Kassen vertreten sind. Das sind über 160.000, 4 Millionen, habe ich gelernt, Patienten jeden Tag in den Praxen derer, die Sie vertreten, richtig?
Richtig, ja, das ist schon eine eindrucksvolle Zahl, aber sie stimmt, ja.
Und bei diesen 4 Millionen denkt man doch, jetzt wird geimpft Tag und Nacht in den Praxen der niedergelassenen Ärzte, aber da scheint mir tote Hose zu sein. Warum ist das so?
Gut, im Moment muss man sagen, wir haben ja, das ist, sind die aktuellen Zahlen, wir werden circa 10 Millionen Impfstoffdosen bis Ende des ersten Quartals, also bis 31.3. bekommen, und das überwiegend BioNTech. Also ein Impfstoff, der bei minus 70 Grad transportiert werden muss, das funktioniert in Praxen nicht. Und 10 Millionen Impfstoffdosen sind eben dann auch nur für 5 Millionen Menschen ausreichend Impfstoff. Und damit würden wir noch nicht mal die Risikogruppe der über 80-Jährigen komplett abdecken. Das sind ja schon über 5 Millionen. Es mangelt also am Impfstoff. Sobald ein Impfstoff da ist, in ausreichender Menge, der in der Praxis verimpft werden kann, dann ist es wirklich kein Hexenwerk und dann werden wir das in wenigen Wochen schaffen, was uns die Israelis jetzt vormachen, nämlich jeden Tag 1 oder 2 Millionen Menschen impfen zu können. Und dann haben wir auch relativ schnell die Pandemie tatsächlich im Griff. Aber das wird eben noch dauern, bis der Impfstoff in dieser Menge und in dieser Zubereitung zur Verfügung steht.
Minus 70 Grad hat der niedergelassene Arzt auch in 4 Wochen nicht zu bieten, denn das ist ja die Temperatur eines, ich weiß gar nicht, Leichenbestatters, eines extrem Kühlhauses, aber auf jeden Fall nicht einer Tiefkühltruhe.
Es ist keine Standard-Tiefkühltruhe und wir setzen auch tatsächlich nicht auf den BioNTech-Impfstoff für die Praxen, sondern wir glauben, Moderna wird der erste Impfstoff sein, der nicht diese hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen erfordert. Und AstraZeneca ist dann sicherlich ein Impfstoff, der bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann. Und in dem Moment, wo Moderna und AstraZeneca in ausreichender Menge da sind, dann geht es in die Praxen.
Und das heißt, wann würden Sie denken, ist mit einer Durchimpfung der deutschen Bevölkerung zu rechnen? Wann ist der Letzte, der geimpft werden möchte, auch wirklich dran gewesen?
Also ich würde mal sagen, wenn alles wirklich gut ineinander greift, dann halte ich die Zusage von Jens Spahn, dass wir bis zum Sommer jedem, der will, ein Impfangebot machen können, für nicht unrealistisch. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir tatsächlich auch Impfstoffmengen in den Größenordnungen bekommen, dass wir, sagen wir mal, die Hälfte oder 60% der bundesdeutschen Bevölkerung bis dahin durchimpfen können.
Herr Kassen, dann bedanke ich mich, wünsche guten Flug und einen fröhlichen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Norbert Röttgen schießt scharf und er schießt auf die FDP. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz sagt, die wankelmütige Lindner-Truppe sei für ihn nicht koalitionsgeeignet. Das FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann schießt bei uns im Podcast zurück.
Deutschland scheint ja auf die neue Führung der CDU zu warten und ich glaube, das ist pure Nervosität und das ist wie ein Pferd, was ausschlägt. Da ist halt gerade der vorbeikommt, kriegt's ab.
In den USA hat man heute Nacht entschieden, Donald Trump und das Impeachment-Verfahren. Ein Kommentar unseres Reporters Peter Ross Range. Außerdem, wir feiern den Geburtstag des Victory-Zeichens, des vielleicht wichtigsten politischen Symbols der Gegenwart. Und wir wundern uns über Brian May von Queen, der ein tierisches Parfüm auf den Markt gebracht hat. Dr. Norbert Röttgen kann nicht nur klug dozieren, er kann auch austeilen. Er ist, das wollte er uns kurz vor dem CDU-Parteitag beweisen, nicht nur ein cleverer Außenpolitiker, sondern auch ein CDU-Politiker. Er kann nicht nur global, er kann auch Partei. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hat er gegen die FDP kräftig ausgeteilt. Zitat: Die FDP hat ein historisches Versagen zu verantworten, indem sie sich nach 2 großen Koalitionen der Regierungsverantwortung verweigert hat. Und Röttgen weiter, Zitat: Auf eine Partei, die mal Lust hat zu regieren und dann wieder nicht, kann man sich nicht verlassen. Das sind unsichere Kantonisten, auf die ich nicht setzen würde. Das können sich die Liberalen natürlich nicht bieten lassen, zumal die Partei ja laut aktuellen Umfragen nur bei 7,5% liegt. Da muss um jede Stimme gekämpft werden, ist ja klar. Und vom traditionell konservativen Koalitionspartner der Kohl-Jahre, der frühen Merkel-Jahre und der Laschet-Jahre in NRW öffentlich verschmäht zu werden, das tut weh. Früher war da doch so viel Nähe.
Ich sehe dir in die Augen, Kleines.
Und jetzt diese kaltherzige Zurückweisung von einem, der auszog, CDU-Chef zu werden. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied im FDP-Vorstand, Mitglied auch im Deutschen Bundestag, ist nicht amüsiert, wie Sie jetzt gleich hören werden. Einen schönen guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann.
Guten Morgen.
Der CDU-Kandidat für den Vorsitz hat mächtig ausgeteilt in Richtung der FDP. Auf eine Partei, sagt er, die mal Lust hat zu regieren und dann wieder nicht, kann man sich nicht verlassen. Historisches Versagen, so Norbert Röttgen. Was erwidern Sie ihm?
Ich bin erstaunt, dass er so spricht. Ich habe Norbert Röttgen die letzten 3 Jahre erlebt als außenpolitischen Sprecher, als Transatlantiker und ich als verteidigungspolitische Sprecherin habe das auch als sehr angenehm und konstruktiv empfunden, was er sagte. dass er jetzt sozusagen ausholt und uns ins Visier nimmt, das führe ich darauf zurück, dass er hochgradig nervös ist. Die Welt, zumindest Deutschland, scheint ja auf die neue Führung der CDU zu warten. Und ich glaube, das ist pure Nervosität. Und das ist wie ein Pferd, was ausschlägt. Da ist halt gerade der vorbeikommt, kriegt's ab.
Gleichzeitig ist es vielleicht ein Hinweis darauf, was der Wahlkämpfer Norbert Röttgen für opportun hält, wenige Tage, Stunden vor dieser Schicksalswahl der CDU. Er glaubt ja offenbar, damit punkten zu können, denn das ist ja vielleicht der Hintergrund dieser Attacke. Ist die FDP, ist die Christian-Lindner-FDP präziser gefragt, nicht bei vielen in der Union einfach im Verschiss?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihre Analyse so richtig ist. Ich glaube, als Norbert Röttgen gesagt hat, ich kandidiere, bin ich davon ausgegangen, er macht das, nicht wirklich die Absicht habend, Vorsitzender zu werden, sondern sich ins Spiel zurückzubringen. Denn wir wissen, wer eine solche Kandidatur anstrebt, letztendlich unterliegt, wird auch in der CDU belohnt für sein Engagement. Und ich glaube, dass Norbert Röttgen eigentlich lieber ins Kabinett wollte, wo er ja 2012 rausgeflogen ist nach dem Desaster, was er in NRW angerichtet hat. Insofern würde ich das nicht überinterpretieren, sondern halte es mehr für einen Schachzug, sich abzusetzen, auch von Laschet, der ja durchaus sehr konstruktiv nicht nur mit der FDP in NRW arbeitet, sondern auch sehr positiv über die Erfahrungen mit uns spricht. Und ich glaube, dass er einfach einen Kontrapunkt setzt, damit ihn jemand wahrnimmt.
Gleichzeitig erinnert er ja tatsächlich an die Jamaika-Verhandlungen, die viele, ich sag mal auch viele Liberale, viele Bürger bewegte, viele in der Wirtschaft damals sehr hoffnungsfroh begleitet hatten, die dann abgebrochen wurden. War das nicht ein historischer Fehler, zumindest im Nachhinein, auch wenn wahrscheinlich Sie und ich damals gar nicht dieser Meinung waren? Aber muss man das im Nachhinein nicht konstatieren, es war ein Fehler?
Also die Frage, ob es ein historischer Fehler war, halte ich für völlig überzogen. Wir sind, und ich durfte ja die Wochen dabei sein, und zwar ganz nah, wir sind sehr optimistisch in diese Gespräche hineingegangen und haben eben relativ schnell gemerkt, dass zwischen der CDU, vor allen Dingen der Kanzlerin, das Interesse groß war, endlich mit den Grünen eine Koalition zu schmieden. Das Dumme war ja, rein zahlenmäßig hätte die CDU ja durchaus schon 2013 diese Koalition schließen können. Das hat Herr Trittin seinerzeit verhindert. Nun war die Situation wieder da. Man wollte gewissermaßen in ein schwarz-grünes Bett springen. Und die Liberalen sollten das Bett beziehen. Und das haben wir einfach gemerkt, dass nach Wochen des Verhandelns wichtige Themen wie Digitales, wie Bildung nicht die Relevanz hatte. Insofern war es richtig, dass wir es gemacht haben, weil die Kanzlerin bzw. die Grünen diesen Weg nicht mitgehen wollten.
Die Frage ist, ob es beim nächsten Mal einfacher wird. Das Mitregieren ist ja auch immer eine Frage tatsächlich der handelnden Persönlichkeiten. Bei allen Bündnissen, die die FDP eingegangen ist, hat die Persönlichkeit der Politiker eine große Rolle gespielt. Die Wirtschaftskompetenz von Otto Graf Lambsdorff beispielsweise bei der Wende dann hin zu Helmut Kohl. Wo ist der Graf Lambsdorff von heute eigentlich?
Wir haben Persönlichkeiten bei uns in der Fraktion, die in der heutigen Zeit genau die richtigen wären, um diese Fragen zu beantworten. Und ich scheue immer diese Diskussion darüber, was war vor 20, vor 30 Jahren. Sie sprechen von Otto Graf Lambsdorff. Anfang der 80er Jahre, eine völlig andere Zeit. Wir hatten kein Gesamtdeutschland. Deutschland spielte eine völlig andere Rolle, als Deutschland es heute macht. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man historische Menschen, die in der Vergangenheit eine große, ohne Zweifel eine große Rolle auch in der liberalen Partei gespielt haben, dass sie die nicht transportieren in die heutige Zeit. Denn wissen Sie, die heutige Zeit ist nicht nur geprägt durch große Geschwindigkeit. Sie sind Journalist, Sie wissen, wie man vor 30 Jahren Nachrichten vermittelt hat, sondern sie ist auch getragen davon, sehr schnell Antworten zu geben und auch durch soziale Netzwerke, die sich eben auch sehr schnell, wie man in den USA sieht, verselbstständigen und ihre eigenen Nachrichten machen.
Lange Antwort, aber kein Name, Frau Strack-Zimmermann. Ich bleibe dabei, Politik ist auch nur ein anderes Wort für Persönlichkeit. Hans-Dietrich Genscher ist natürlich so gesehen nicht ersetzbar, aber transformierbar. Wo ist der Außenpolitiker, der diese diplomatischen Fähigkeiten in Sprache, Expertise besitzt, dass man ihn der Union anbieten kann für eine Regierung? Wo ist der Gerhard Baum, der Innenpolitiker, der streitbare Mensch für die Bürgerrechte, der so markant ist, dass man sagt, der bereichert eine Koalition auch, der macht vielleicht die Union regelrecht scharf darauf, mit dieser FDP zu koalieren?
Also ich kann gerne Namen nennen. Es fällt mir nicht schwer, Namen zu nennen, weil wir 80 super Persönlichkeiten sind. Aber wir haben natürlich, um beim Namen zu bleiben, mit meinem Kollegen Alexander Graf Lambsdorff eine Persönlichkeit, die außenpolitisch versiert ist, beruflich und auch politisch. Wir haben mit meinem Kollegen Herrn Kuhle, ein junger Mann, einen exzellenten, und auch Herrn Strasser, exzellente Innenpolitiker. Wir haben mit Christian Lindner, mit Michael Theurer Wirtschaftsleute. Es gibt genug Leute, die wir haben. Aber wissen Sie, wir haben ja seinerzeit Jamaika auch verlassen, weil wir eben nicht erstmal über die Jobs gegangen sind, die wir zu verteilen haben, über die Ministerinnen und Minister, sondern wir wollten die Themen, ich sag's nochmal, Digitales, Bildung, die Frage der Steuergerechtigkeit. Das wollten wir nach vorne bringen. Das ist in den Gesprächen nicht gelungen. Und erst dann war für uns die Frage, wer kommt für welches Ministerium überhaupt in Frage. Erst kommen die Inhalte und dann kommen die Menschen, die entsprechend in die Ministerien gehen.
Lassen wir die Persönlichkeiten weg. Trotzdem bleibt ja vielleicht sowas wie eine Überschrift am Ende zumindest einer solchen Koalition übrig. Rot-Grün hatte eine Überschrift, aber auch die sozialliberale Koalition. Das waren Überschriften, die Aussöhnung mit dem Osten oder das Zurück zur ökonomischen Rationalität bei Helmut Kohl, den Gürtel enger schnallen. Was wäre jetzt so eine Überschrift, von der Sie sagen, die wäre für uns, für die Liberalen tragfähig und die wäre vielleicht auch für Menschen attraktiv?
Ich glaube, ein ganz entscheidendes Thema, auch natürlich gerade in der Zeit der Corona, ist zurück zu den Grundrechten, die die Menschen in diesem Land haben, die uns nicht geschenkt worden sind, die wir über Jahrzehnte erarbeitet haben. Wir haben das beste Grundgesetz der Welt und wir sind gerade dabei, bei dieser Bundesregierung mit CDU und SPD diese Grundrechte sukzessive außer Kraft zu setzen. Gerade in diesem Kontext wäre eine liberale Partei von großer Bedeutung, zumal Bündnis 90 Die Grünen sich ja bei dieser Grundgesetz, dem Entzug den Menschen gegenüber, sich daran beteiligen. Das ist heute die große Überschrift.
Aber habe ich oft gedacht, Krise, Frau Schlag-Zimmermann, wäre eine tolle Überschrift gewesen, die ganze Zeit schon. Wo ist die FDP bei der Aussetzung, leichtfertigen Aussetzung zum Teil der Grundrechte, bei dem Opfern ihrer Klientel, der Solo-Selbstständigen, der kleinen, der mittleren Unternehmen mit diesen Lockdowns, die offenbar die Zahlen nicht runterbringen? Wo ist die Stimme der FDP? Ist man da nicht zu spät wach geworden?
Nein, wir sind nicht zu spät wach geworden. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Gratwanderung natürlich gibt zwischen dem Schutz der Gesundheit, aber eben auch der Frage, wie weit darf ich gehen in die Rechte der einzelnen Menschen, dass sie nicht arbeiten dürfen, sich nicht bewegen dürfen, die Unverletzlichkeit der Wohnung, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Wir haben in der letzten großen Debatte beim Infektionsschutzgesetz haben wir genau dazu Stellung genommen. Wir haben gesagt, wir haben eine Pandemie, wir haben einen dramatischen Virus, aber wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht in dem Aktionismus, der jetzt herrscht, eben diese Grundrechte zerstören. Das haben wir artikuliert, das artikulieren wir die ganze Zeit und das ist die große Überschrift, auch in Krisen seinen rechtsstaatlichen Kompass nie zu verlieren und dafür stehen die Freien Demokraten.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Schlag-Zimmermann, wünsche alles erdenklich Gute auf hoffentlich sehr bald.
Ich danke Ihnen und bleiben Sie, was sagen wir heute, bleiben Sie gesund und fit.
Ebenfalls, vielen Dank.
We've just witnessed a truly solemn moment in American history. The House of Representatives has reached the threshold for making Donald J. Trump the only president of the United States to be impeached for a second time.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States.
Es ist nach heute Nacht gut möglich, dass Donald Trump nicht mehr alle 6 verbleibenden Tage seiner Amtszeit als US-Präsident überlebt. Denn in dieser Nacht hat in den USA die eine Kammer des Kongresses, nämlich das Repräsentantenhaus, über das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren gegen den noch Präsidenten, abgestimmt. Und im Repräsentantenhaus unter dem Vorsitz von Nancy Pelosi, einer erklärten Trump-Gegnerin, besitzen die Demokraten, also Joe Bidens Partei, die Mehrheit. Und damit ist das Impeachment-Verfahren eingeleitet, aber noch nicht vollzogen. Ein Kommentar unseres Amerika-Korrespondenten Peter Ross Range.
Donald Trump's moment of infamy came after hours of fiery speeches and testy tempers. To Democrats, Trump's incitement last week was a coup attempt. but many Republicans said the president's inflammatory words were merely the exercise of free speech. The live television drama was a real-time tableau of the political divisions that infect the American body politic. A Senate trial to convict Trump of fomenting insurrection will not come until after Joe Biden's inauguration next week. Even with the Democrats in charge, it appears unlikely that 17 Republicans will join 50 Democrats to reach the two-thirds majority required for conviction. In fact, a new poll shows the vast majority of Republican voters still supporting Trump. That will leave the disgraced president free to run for president again in 2024, as he has hinted he wants to do. Shockingly, Washington, D.C. now resembles an armed camp. 20,000 National Guard troops, more than all the American soldiers in Iraq, Afghanistan, and Syria, are being deployed in the nation's capital. This is because right-wing and white nationalist groups have threatened to bring violence once again to the city. One group called for a million militia march on Inauguration Day. The downtown federal city is now ringed with security, a sad beginning to the Biden era.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das weiß am besten Sophie Schimanski, unsere Börsenexpertin an der Wall Street in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen aus New York.
Der weltgrößte Hersteller von Mikrochips, Intel, bekommt einen neuen Vorstandschef. Warum, Sophie, dieser Wechsel und was sagen die Aktionäre dazu?
Also erstmal, der ehemalige Intel-CEO Bob Swan wird voraussichtlich am 15. Februar zurücktreten. Und dann übernimmt Pat Gelsinger aktuell CEO vom Softwareunternehmen VMware. Das Warum und was die Aktionäre dazu sagen, das hängt zusammen, sehr direkt. Der sehr bekannte und auch berüchtigte Hedgefonds Third Point von Dan Loeb hat das Board von Intel aufgefordert, strategische Alternativen zu suchen. Die Aktie von Intel hat auf diese Neuigkeiten mit einem Plus von fast 7% reagiert. Also es waren offenbar die richtigen strategischen Alternativen. Die Aktie von VMware, bei der Pat Gelsinger also weggeht, fiel um fast 7%. Also guter Mann offenbar. Und Probleme, die vielleicht einen frischen strategischen Blick nötig haben, die gibt's bei Intel gerade genug. Im Sommer berichtete Intel, dass sich die Herstellung von ihren Chips der neuesten Generation verzögern würde, während die Konkurrenzchips bereits fleißig in Laptops eingebaut wurden. Und dann gab auch noch Apple bekannt, dass sie ihre eigenen Chips herstellen, wir erinnern uns. Und das war eben das Ende einer wichtigen 15-jährigen Partnerschaft, die möglicherweise Folgen insgesamt haben kann für Intel.
Außerdem hat die amerikanische Zentralbank wieder ihr berühmtes beiges Buch veröffentlicht. Was ist das für ein Buch, Sophie, und was genau steht da drin?
Dass die Wirtschaftsaktivität in den USA Ende 2020 leicht zugenommen hat. Die Stimmung bei Unternehmen ist nach wie vor unsicher. Das geht aus dieser Umfrage des Beige Books hervor, aber vor allem fürs erste Halbjahr 2021. Auf die lange Sicht hin waren die befragten Unternehmen optimistisch in ihren Aussichten. Einzelhändler haben in den letzten Wochen Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr sogar verzeichnet. Also genau daran passen auch die guten Quartalsergebnisse, die wir gestern von Target gesehen haben. Aber die Bereiche Gastronomie und natürlich auch Reisen, die Reisewirtschaft, liegen weiter unter dem Niveau von vor der Pandemie. Wenig überraschend. Unternehmen im Bereich Software und Informationstechnologie hingegen, die haben eine ganz allmähliche Verbesserung gemeldet.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das V, das Victory-Zeichen, gebildet aus Mittel- und Zeigefinger, heute seinen 80. Geburtstag feiert. Erfunden wurde es von Victor de Lavallée mitten im Zweiten Weltkrieg. Victor de Lavallée war ein liberaler belgischer Politiker, der kurz bevor die Nazis sein Land besetzten, noch nach London fliehen konnte. Und dort äußerte er in einer BBC-Sendung, und zwar genau am 14. Januar 1941, eine ganz konkrete Idee für die Widerstandsbewegung daheim.
Votre résistance, là-bas, en Belgique, que le monde suit avec émotion. Ainsi vous gagnez chaque jour une silencieuse bataille qui assure l'avenir de notre pays.
Die in seiner Heimat aktiven Widerstandskämpfer malten als Zeichen des Protests gegen die deutschen Besatzer bis dahin immer den Schriftzug RAF auf Hauswände und Kasernentore. Dieses RAF stand für die damaligen Hoffnungsträger des Widerstandes, nämlich die Royal Air Force. Royal Air Force, RAF. Aber der im Exil lebende Belgier hatte die Idee, diesen Malvorgang zu beschleunigen. RAF dauert doch viel zu lange. Die Gefahr, erwischt zu werden, sei zu groß. Also sollte man doch einfach ein V malen. Ein V, das für Victory steht. Die Idee war so einfach wie genial. Überall in Europa, nicht nur in Belgien, tauchte plötzlich das V-Zeichen auf.
This is Colonel Britton speaking. All over Europe, the V-sign is seen by the Germans, and it's beginning to play on their nerves. They see it chalked on the pavements, penciled on posters, scratched on the mudguards of German cars.
Und auch akustisch setzte das V seinen Siegeszug fort. Im Morse-Alphabet klingt das V nämlich so. Und dieses akustische Signal wurde nicht viel später dann bei allen 46 Widerstandsprogrammen der BBC als Erkennungsmerkmal eingesetzt.
Hier ist England. Hier ist England. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen.
Seinen endgültigen Durchbruch erlebte das Victory-Zeichen aber, als der damalige englische Premierminister Winston Churchill seinen Namen es mit seinem Zeige- und Mittelfinger formte. Der Mann besaß mal einen Sinn für Symbolik.
When Churchill announced that the German war was at an end, London turned out in force to greet Victory Day at Buckingham Palace.
Das Siegeszeichen erlebte also seinen Siegeszug, einen Siegeszug, der bis heute anhält.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass jetzt auch die Band Queen ins Parfümgeschäft einsteigt. Es gibt ja schon viele Musiker, die lieber Duftnoten setzen als herkömmliche Noten schreiben. Christina Aguilera zum Beispiel, von der hört man gar nichts mehr. Nur noch die Parfümwerbung.
Feel like a queen.
With Royal Desire, the new fragrance by Christina Aguilera.
Aber das wird Queen wahrscheinlich nicht passieren. Denn das von Brian May höchstpersönlich entworfene Parfüm riecht nach, jetzt halten Sie sich fest, nach einem Tier und zwar nach einem Dachs. Gut, auch noch ein bisschen Sandelholz soll da drin sein, aber vornehmlich schnuppert das Ganze nach Dachs und das hat einen guten Grund, denn der Erlös soll zur Rettung der Wildtiere in Großbritannien eingesetzt werden. Naja, und das Ganze hat seinen Preis. 50 Milliliter von dem Dachs-Parfüm kosten stolze 410 Euro. Damit kann man dann hoffentlich eine Menge Dachse retten. Das Praktische dabei, das ist natürlich das perfekte Parfüm für die Corona-Zeit. Wer nach Dachs riecht, da sind dann Kontaktbeschränkungen kein Problem mehr. Das Dachs-Parfüm ist der natürliche Abstandshalter. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Mama, ooh, wind blows. thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go. We'll not let you go.
Never.
We'll not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go, Beelzebub.